So, und willkommen im Lokalmagazin in der zweiten Stunde. Und heute haben wir die Karin und die Caroline, war das richtig, gell? Bei uns. Genau, und zwar von der empirischen Kulturwissenschaft, einmal eine Leiterin und eine Studentin. Und ihr werdet uns heute über euer Buch auch ein bisschen erzählen, was ihr letztens oder was vor wenigen Wochen herausgekommen ist. Wollt ihr vielleicht erstmal zu Anfang ein bisschen erzählen, was man denn in der empirischen Kulturwissenschaft macht oder erforscht oder was das genau ist?
Genau, also hi, ich bin Karin, ich bin Dozentin am Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft. Das ist oben am Schloss und wir beschäftigen uns mit allem, was mit Alltagskultur zu tun hat. Eigentlich alles, was wir für selbstverständlich halten, hinterfragen wir und überlegen uns, hey, woher kommt es denn eigentlich? Vorhin wurden wir gefragt, hier so zum Eingrooven, hey, was hast du gefrühstückt? Und das ist interessant, weil vor 10 Jahren hätte sich diese Erzählung, was man so frühstückt, noch ganz anders angehört. Heute geht es um Hafermilch und Sachen, die das irgendwie auflösen, weil es billiger ist. Und genau sowas überlegen wir uns. Was essen die Leute? Warum ist es so? Welche historischen Hintergründe, welche soziokulturellen Hintergründe sind bei solchen Sachen dahinter? Und genau, das untersuchen wir.
Okay, sehr, sehr spannend. Genau, wir haben uns auch natürlich ganz viele andere Fragen schon überlegt, die wir euch gerne stellen würden.
Bei Kulturwissenschaft geht es sehr viel von Alltag und ich würde mich interessieren, was war eure Motivation, sich mit dem Thema Auseinandersetzung für die Forschung?
Ja, genau. Also das Buch geht ja jetzt nicht gerade um Frühstücksweisen, sondern da geht es ein bisschen anders zur Sache. Da geht es um die Frage, wie hat sich das Leben von Menschen verändert, die in Nachbarschaft zu einem Kernkraftwerk wohnen. Und der Hintergrund ist, dass 2023 im April die letzten 3 Kernkraftwerke in Deutschland geschaltet wurden. Und ja, wie kommt man drauf, zu so einem Thema zu forschen, sich das zu fragen? Wir arbeiten im Moment in einem Kooperationsverbund mit dem Museum der Alltagskultur in Waldenburg. Oder zum Landesmuseum Stuttgart gehören die zusammen. Und die haben sich gesagt, wir möchten irgendwo hin und da eine Ausstellung machen, wo gerade Wandel passiert, wo Transformation ist, wo irgendwie sich was verändert. Dann haben wir uns verschiedene Themen überlegt, was das sein könnte und sind dann eben drauf gekommen, hey, es gibt den Atomausstieg, die Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Gehen wir doch nach Neckarwestheim, wo eins der letzten 3 Atomkraftwerke jetzt abgeschaltet wird und gucken mal, was da los ist.
Berichtet ihr euch in der Forschung, wie hat sich alles entwickelt? Was sind die EKW-Praktiken?
Also wir haben Interviews vor Ort geführt und sind aber auch in die Archive gegangen. Zuerst war unsere Fragestellung, die nach dem Wandel eben, was verändert sich jetzt, wenn man in einem Dorf lebt, was sehr stark beeinflusst war von diesem Kernkraftwerk, wo man auch Gewerbesteuer ganz stark bezogen hat von dem Betrieb des Kernkraftwerks. So, was verändert sich dann, wenn das abgeschaltet wird? Wir haben dann aber gemerkt, um das beantworten zu können, müssen wir auch erstmal den Blick zurückmachen in die Geschichte der letzten 50 Jahre. Dieses Kernkraftwerk ist 1976 ans Netz gegangen. Wie ist es überhaupt passiert, dass die Leute sich quasi daran gewöhnt haben, mehr oder weniger, es veralltäglicht haben, dieses Atomkraftwerk, und wie sind sie damit umgegangen, dass sie da so direkt daneben wohnen? Das waren dann so unsere Fragestellungen, mit denen wir vorgegangen sind. Und wo wir Jugendliche befragt haben, aber auch ältere Leute, wo wir uns überlegt haben, wie hat sich das Dorf verändert, also wie sind die Gebäude durch die Gewerbesteuereinnahmen auch, also was konnte da alles neu gebaut werden, wie hat sich die Infrastruktur verändert. Caroline hat mit den Menschen geforscht, die dort gearbeitet haben.
Kannst du uns ein bisschen mehr zu den Forschungen, die du angestellt hast, erzählen?
Ja, gerne. Also hi erstmal.
Hi.
Ich bin die besagte Studentin, ich heiße Caroline. Und vielleicht erstmal, wir waren so eine 7-köpfige Studiengruppe und jeder und jede von uns hatte quasi so ihr Teilthema innerhalb von diesem größeren Thema Nachbarschaft zum Kernkraftwerk. Karin hat ja jetzt ein paar von diesen Unterthemen schon angeschnitten und ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich, wenn quasi die ganze Republik darüber diskutiert, ob jetzt Kernkraft, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sicher oder unsicher, abschalten, verlängern oder eben nicht. Wie ist es für die Leute, die diese Entscheidung dann am Ende jeden Tag in ihrem Alltag umsetzen müssen, also die Leute, die in dem Kernkraftwerk arbeiten. Wie geht's denen eigentlich? Was denken die? Was bewegt die? Was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Und ich hatte am Anfang erstmal nur so ein Bild im Kopf von, da sitzen irgendwie zwei Männer vor so einem Pult mit ganz vielen Tasten drauf und so mehr Vorwissen als das hatte ich auch nicht so wirklich, wenn es jetzt um den Beruf im Kernkraftwerk geht. Also auch das Einzige, was man so in der Popkultur findet dazu, ist irgendwie vielleicht noch bei den Simpsons und dann wird er da irgendwie so ein bisschen dümmlich dargestellt, der Homer. Und der Kernkraftwerk-Chef, Mr. Burns, ist irgendwie so ein ganz böser Typ, was auch voll spannend ist für das Feld. Da konnte ich aber gar nicht so richtig tief reingehen. Und gestartet haben wir dann eigentlich damit, dass wir erstmal eine Woche vor Ort waren. Also wir haben eine Woche in Neckarwestheim übernachtet und hatten da dann unterschiedlichste Gespräche. Da habe ich dann mit dem ehemaligen Geschäftsleiter geredet, mit Rentnern, mit auch der zuständigen Gewerkschaftssekretärin von Verdi und wollte wissen, was machen die da eigentlich den ganzen Tag und was bewegt die und wie blicken die jetzt auf diese Abschaltung. Das war nämlich noch vor der Abschaltung diese Gespräche, das war im März letzten Jahres und hab dann relativ schnell gemerkt, es ist ein sehr emotionales Thema, was auch sehr spannend war, weil ich eigentlich nur mit Männern gesprochen habe. Das war nicht mein Anspruch, eigentlich wollte ich so möglichst divers auch mit Leuten sprechen, aber da arbeiten halt auch einfach anteilig sehr, sehr viele Männer, deswegen bin ich auch nicht so wirklich an Frauen drangekommen. Die hätten bestimmt auch nochmal vielleicht was anderes zu sagen gehabt, wäre jetzt mal meine Vermutung.
Ach krass, also es gab tatsächlich nur wirklich ausschließlich Männer.
Bei mir jetzt schon, genau. Okay. Ich glaube, hätte ich jetzt noch mehr Zeit gehabt, da tiefer reinzugehen, hätte ich jetzt, also ich musste auch so ein bisschen mit so einem Schneeballprinzip arbeiten, weil dadurch, dass die Abschaltung schon so fortgeschritten war, konnten wir gar nicht mehr ins Kraftwerk selber reingehen, weil es gar kein Besucherzentrum mehr gab. Das war quasi schon abgeschafft und abgebaut gewesen sozusagen. Deswegen musste ich mich so von Person zu Person hangeln und wer kennt noch jemand und wer hat dann überhaupt Lust auch mit mir zu reden, noch so nach der Arbeit. Genau, und hätte ich da jetzt noch länger Zeit gehabt, dann wäre ich vielleicht auch noch an eine diversere Palette von Leuten drangekommen. Aber ja, jetzt war es so, wie es war.
Okay, mich würde mal interessieren, was haben denn dann die Befragten geantwortet?
Also es war spannend, weil ich habe eigentlich immer mit der Frage gestartet, ob sie mir mal so einen typischen Tagesablauf einfach mal erzählen können, was sie so machen von morgens bis abends oder vielleicht auch von abends bis morgens, je nachdem, was für eine Schicht die halt arbeiten. Und es hat eigentlich fast immer damit angefangen, dass sie mir erstmal eine halbe Stunde lang erklärt haben, wie ein Kernkraftwerk funktioniert und warum das alles ganz sicher ist und wie Tschernobyl funktioniert hat und wie Kernkraftwerke in Deutschland funktionieren und das ja in Tschernobyl gab es ja, das war ein graphitmoderierter Reaktor und in Deutschland haben wir Druckwasserreaktoren und ich kann jetzt auch diese ganzen Vokabeln so mittlerweile, was auch voll wichtig war, damit die irgendwann so auch angefangen haben, da tiefer reinzugehen und sich nicht hinter diesen technischen Sachen ein bisschen auch zu verstecken. Und dann, wenn ich das quasi abgehakt hatte bei dem Interview, dann sind wir immer so ein bisschen tiefer noch gekommen. Dann habe ich gefragt, ja, wie sie sich dann mit den Kollegen verstehen und wie sie auf die Abschaltung blicken. Und wirklich fast alle haben gesagt, das ist ein ganz großer Fehler und das wäre eine sehr emotionale Debatte gewesen und dass man das jetzt nicht rational entscheiden würde. Ja, und da das war sehr spannend für mich, weil, wie gesagt, das sehr emotional war. Da war so sehr viel Wut und Frust auch dabei. Auch so dieses, die machen mir jetzt meine Heimat, meinen Arbeitsplatz gleich meine Heimat kaputt, die da oben so mäßig. Eben sehr emotional und gleichzeitig wurde eben den GegnerInnen vorgeworfen, sie wären zu emotional und hätten es nicht rational entschieden. Und das fand ich ein sehr interessantes Spannungsfeld auch, ja.
Ja, spannend. Mhm. Und was passiert dann mit den Mitarbeitenden dort? Die verlieren ja dann jetzt quasi ihren Job.
Nee, tatsächlich nicht, weil dieses Kraftwerk muss ja noch 25 Jahre lang rückgebaut werden. Das heißt, da gibt es noch eine Weile lang was zu tun.
Oh wow, okay.
Ja. Es ist halt nur eine andere Arbeit. Jetzt wird nicht mehr Strom produziert, sondern jetzt wird daran gearbeitet, sich selbst sozusagen abzuschaffen. Und ja, ich glaube, du hast genau, dir auch gesagt, schon ein anderes Gefühl dann.
Genau, das macht was mit dem Selbstverständnis auch, wenn man so davor quasi dafür gesorgt hat, dass das Land am Laufen bleibt. Strom ist ja so sehr wichtig für
ein durchindustrialisiertes
Land wie Deutschland. Und dann, wie Karin gesagt hat, arbeitet man eigentlich darauf hin, dass es dieses Kraftwerk nicht mehr gibt, was man aber irgendwie auch seine eigene Heimat nennt. Und einer hat mir auch gesagt, er ist sehr froh, dass er am Tag der Abschaltung nicht arbeiten musste und dann nicht dabei sein musste. Und dass er großes Mitleid hat mit der Person, die dann diesen Knopf drücken musste.
Ja, da sieht man, das ist richtig emotional für die alle gewesen. Das ist spannend.
Okay. Uns würde gerne so interessieren, was steckt hinter dem Begriff Atomdorf?
Das kommt so aus den Medien. Also Neckarwestheim ist eben das Dorf, was direkt neben dem Kernkraftwerk ist. Interessanterweise gibt es noch ein zweites Dorf, das heißt Gemrigheim, aber keiner weiß so richtig davon, weil halt das Kernkraftwerk auch im Namen Neckar hat. Also weil es halt am Neckar direkt steht. So ein Kernkraftwerk muss immer an Flüssen stehen zur Kühlung. Und genau, das nächste Dorf ist Neckarwestheim, aber das zweite Dorf ist Gemrigheim und das heißt aber anders. Und deswegen weiß niemand so genau, dass die auch Gewerbesteuer bezogen haben, weil das eben auch auf dem Gebiet der Gemeinde von denen steht. Und in den Medien war dann immer Neckarwestheim das Atomdorf. Also das ist ein Begriff, den die Medien ganz stark etabliert haben. Und irgendwann haben die NeckarwestheimerInnen sich das aber auch so ein bisschen angeeignet und sind damit teils ein bisschen ironisch, humorvoll umgegangen. Also die mussten ja dann auch mit so Stereotype leben, mit so, ja, ihr strahlt ja alle nachts oder ihr seid ja alle verstrahlt oder halt auch ihr seid ja alle profitgierig, weil ihr habt euch ja kaufen lassen, weil sonst hättet ihr doch nicht so ein Atomkraftwerk bei euch bauen lassen und so. Das macht schon auch was mit den Leuten, die da leben, diese Außendarstellung als Atomdorf und als, ja, profitgierig, gehirngewaschen oder so. Und da müssen die sich auch jeden Tag immer wieder mit auseinandersetzen. Da gibt es viel Weinbauern und haben dann teilweise ihren Wein nicht mehr mit dem Label Neckarwestheim verkaufen können. Also die sind dann in eine Genossenschaft eingetreten und da durfte auf dem Label vom Wein nicht Neckarwestheim stehen, weil es wäre ja dann Atomwein. Ja, damit muss man auch umgehen und das haben die so zweischneidig gemacht. Einerseits haben sie den Begriff sich so angeeignet und andererseits ihn aber auch so von sich gewiesen.
Ist es denn tatsächlich so, dass wenn in der Nähe eben ein Atomkraftwerk gebaut ist, dass dann der Wein auch verstrahlt wäre? Ist das denn dann so, dass das jetzt nur so Klischee?
Also da gab es dann halt natürlich ganz viele Messungen, welche Auswirkungen es auf die, ob es Luftveränderungen gäbe oder so. Dass da jetzt direkt Radioaktivität austritt, das ist nicht so. Das wäre auch wirklich blöd.
Ja, das glaube ich auch.
Wenn man das messbar machen könnte. Aber die Sorge war dann vielmehr, dass sich durch die große Dampfwolke, dass es da Beschattungen gibt, die dem Wein schaden oder dass es Änderungen in der Luftfeuchtigkeit gibt oder der Neckar sich erwärmt oder so. Und dann, also wurden sehr, sehr lange und sehr, sehr viele Messungen vorgenommen, die dann ergeben haben, dass sich nichts an der Umgebung verändert hat. Es ist aber auch immer je nachdem so, mit wem man redet. Also je nachdem auch, wie man die Messungen interpretiert. Wenn man jetzt mit Kernkraftgegnern spricht, dann gibt es da schon Indikatoren, wo die sagen, ah doch, da ist vielleicht doch irgendwie im Boden. Ich kann es euch nicht genau jetzt chemisch-physikalisch auseinandersetzen, aber gibt es vielleicht doch Veränderungen oder es gibt viele Risse in diesem Kernkraftwerk, in den Rohren, ob da nicht doch was austritt oder so. Aber je nachdem, mit wem man spricht, also sind die Risse dann völlig normal und völlig ungefährlich.
Oder auf einmal total gefährlich und nicht normal.
Ja.
Okay, verstehe. Aber spannend.
Jetzt kommen wir zu den Fragen, also persönliche Fragen. Wie fühlt sich für euch ein Buch zu veröffentlichen, ein Forschungsbuch zu veröffentlichen?
Ja, genau. Und wer hat denn genau das Buch veröffentlicht und auch geschrieben?
Also herausgegeben habe es ich. Heißt aber so, dass ich das so mit den Studierenden zusammen überlegt habe, wer macht welches Thema. Und ich habe dann noch überlegt, wer kann noch was dazu schreiben. Auch unsere Kooperationspartner waren mit dabei. Also es gibt einen Text vom Museum und es gibt noch einen anderen Text von der Landesstelle für Alltagskultur, die eine Dokumentation über andere Kernkraftwerke, also wie ist das eigentlich in Philipsburg und Obrigheim, wo ja auch schon die Kernkraftwerke schon früher abgeschaltet worden sind. Also so stellt man dann so ein Buch zusammen. Mhm. Ja, und wie aber geschrieben hat jeder seinen eigenen Text. Und wie das so war, kannst du vielleicht erzählen, Caroline?
Ja, also dieses Buch, das liegt gerade auch vor uns. Ich gucke es gerade an. Es ist schon krass irgendwie, dass da jetzt so mein Name auch drin steht. Und ich finde es auch ganz besonders irgendwie an EKW in Tübingen. Also ich habe auch meinen Bachelor schon hier gemacht und als ich mich dann gefragt habe, ob ich den Master auch nochmal hier machen will, war das schon ausschlaggebend für mich zu wissen, ich werde 3 Semester lang hier ein Forschungsprojekt machen zu einem Thema und am Ende auch irgendeine Art von wissenskommunikativen Produkt haben, ob jetzt Buch oder Ausstellung, war mir damals nicht so klar, aber genau dieses Studienprojekt gehört halt fest zu dem Masterstudiengang und war für mich auch der Grund zu bleiben und ich bereue es kein Stück, auch wenn es zwischendrin wirklich unglaublich anstrengend war und ich mich auch manchmal ein bisschen dafür verwünscht habe, weil das natürlich auch Druck ist, ne? Also ich bin hier Studentin, habe noch nicht mal ich stehe jetzt nach dem Studienprojekt kurz vor meiner Masterarbeit. Ich habe zwischendrin auch immer wieder hinterfragt, habe ich überhaupt verstanden, was EKW ist? Was mache ich hier eigentlich gerade? Ist es jetzt so richtig? Gibt es überhaupt ein richtig? Vergesse ich jetzt irgendwas ganz Wichtiges? Wie schreibt man jetzt überhaupt eigentlich so einen populärwissenschaftlichen Text? Ich weiß ja nicht mal, wie man einen wissenschaftlichen Text schreibt, so, ne?
Nee,
so Fragen kamen dann irgendwie auf im Prozess für mich, aber es war schon sehr besonders und man wächst auch mit seinen Aufgaben und ich glaube, ich habe super viel gelernt, sowohl über Forschung als auch über Teamwork und auch über wie bringe ich was so aufs Blatt oder auch ins Netz, wir haben ja auch noch was Zweites gemacht, dass das Leute vielleicht auch lesen wollen am Ende, ja.
Und wie läuft es so ab, wenn man gesagt bekommt, okay, wir werden jetzt zusammen ein Buch schreiben? Und wie sind dann so die einzelnen Schritte und mit was beginnt man denn dann überhaupt?
Also vielleicht kann man das so ein bisschen in diese drei Semester aufteilen, die wir da auch hatten. Im ersten Semester haben wir uns so ins Thema eingearbeitet. Da haben wir wie in so einem klassischen Uniseminar so auf jede Woche irgendwie Texte gelesen, uns dem Thema angenähert, sind dann auch ein paar Mal hingefahren, haben uns das angeguckt, haben mit Leuten vor Ort geredet, mit dem Geschichtskreis dort, mit der Gemeindearchivarin, haben einen Spaziergang gemacht durch dieses Dorf, durch Neckarwestheim. Und dann haben wir diesen Forschungsaufenthalt da gemacht, den ich vorher schon angesprochen habe, diese eine Woche da vor Ort. Und da ging es dann so richtig ins Eingemachte. Also wir mussten davor alle ein Exposé schreiben, was wir vorhaben und haben das dann so gemeinsam auch besprochen und so. Aber da musste man dann plötzlich einfach so, also für mich war es dann, ich saß dann einem Ende 60-jährigen Mann gegenüber, der sein Berufsleben hinter sich hat, der irgendwie weiß, wovon er redet, der da so ganz selbstbewusst auftritt und ich muss dem dann irgendwie Fragen stellen und was von dem so rauskitzeln. Und das habe ich zwar für meine Bachelorarbeit schon gemacht, aber das kann man ja nicht vergleichen, wenn man weiß, okay, ich soll da jetzt schon irgendwie oder ich will da jetzt gerne schon viel von dem erfahren, damit ich auch mit meiner Forschung weiterkomme. Ja, und das wurde dann aber von Interview zu Interview besser. Man wird dann irgendwie auch routinierter, man traut sich mehr, man traut sich auch mal Situationen, die unangenehm sind, auszuhalten.
Ja.
Ja, und dann, nachdem diese Forschungsphase, sag ich jetzt mal, abgeschlossen war, also so das Datensammeln, nenne ich es jetzt mal, dann ging die Arbeit auch erst so richtig los, weil dann muss man sich ja sein Material angucken und schauen, was habe ich da eigentlich, was steht da jetzt eigentlich drin, ne? Also wir arbeiten ja so in der EKW, dass man jetzt nicht eine Theorie hat, die man überprüfen will, sondern andersrum. Ich gehe in die Praxis, in die Welt raus, schaue, was habe ich da vor mir, was sagen mir die Leute, was kann ich beobachten und will dann gucken, was da drin steckt und was ich daraus irgendwie ableiten kann. Dann muss ich das natürlich sortieren und dann kodieren, nennt man das, also so verschlagworten, damit ich es irgendwie übersichtlicher für mich habe und dann gucken, okay, was gibt es denn vielleicht für eine Theorie, die mir das jetzt besser erklären kann auch. Und wenn man das dann mal für sich klar hat, dann muss man es noch irgendwie so geordnet aufschreiben, dass andere das dann auch verstehen können.
Ja, vor allem auch so Laien, die mit dem Thema ja bisher noch gar nichts zu tun hatten.
Ja,
das war sicherlich auch eine große Herausforderung, weil, also auch für mich war das schwierig. Einerseits wollte ich zeigen, dass wir da wirklich unsere Kulturwissenschaft reingesetzt haben in das Thema und wirklich auch eine Forschung gemacht haben. Und andererseits sollen es aber eben, ich habe immer gesagt, stellt euch Interviewpartnerin XY vor, die soll es auch verstehen. Ja.
Die gar nichts mit dem Thema bisher zu tun hatte.
Ja, oder die halt da wohnt schon, oder also die kennt sich da schon aus und so, aber die muss es auch verstehen können. Die hat jetzt nicht studiert oder so.
Ja, klar.
Und genau, das war so immer unsere imaginäre Leserin.
Ja,
und dann ist es halt auch so, dass man so einen Text nochmal viermal oder so umschreiben muss, bis es passt.
Boah, ja, das ist halt ein Heidenaufwand, gell? Das kann ich mir gut vorstellen. Aber stark, dass ihr das dann alle zusammen auf die Beine gestellt habt. Und wie lange hat es jetzt gebraucht, von Idee bis Ende, bis Druck quasi vom Buch?
Na, wann war Idee?
Na, Idee war vielleicht nochmal ein halbes Jahr vor unserem Start so oder ein paar Monate vor unserem Start vom Projekt und die Projekte gehen immer drei Semester und dann wahrscheinlich ist es echt über zwei Jahre alles insgesamt.
Wow, das ist eine lange Zeit.
Mhm.
Aber toll, sehr, sehr gut. Wir werden jetzt eine kleine Musikpause machen, ungefähr 5 Minütchen und dann geht es auch schon weiter. Und so, jetzt sind wir wieder zurück in der zweiten Stunde vom Lokalmagazin. Genau. So,
Wir hatten euch ja jetzt schon viele verschiedene Fragen zum Buch gestellt, sind da ein bisschen näher eingegangen. Und jetzt war meine Frage, einmal mit einem ganz anderen Thema: Warum hattest du dich denn eigentlich entschieden, empirische Kulturwissenschaften zu studieren? Erinnerst du dich noch nach der Schule, wie du darauf gekommen bist und was so deine Motivation war und wie es dazu kam?
Puh, das ist jetzt nicht so eine schöne Antwort leider, aber es war Zufall.
Ja, tatsächlich. Oh nein.
Ja, also ich wollte immer Journalistin werden tatsächlich während der Schulzeit und deswegen wollte ich unbedingt Medienwissenschaft studieren und weil in Tübingen da ja Medienpraxis mit dem Titel ist, war mir für mich klar, hierher zu kommen. Und dann brauchte ich ja noch Nebenfach und dann war das EKW und dann habe ich irgendwann gemerkt, irgendwie finde ich Medienwissenschaft voll langweilig. Und irgendwie habe ich so gemerkt, ich belege eigentlich jedes Semester nur noch EKW-Sachen, sodass ich eigentlich schon viel zu viel hatte dafür, dass es mein Nebenfach war. Und dann habe ich gemerkt, naja, vielleicht liegt da die Leidenschaft, auch die wissenschaftliche so. Und dann habe ich das zu meinem Hauptfach gemacht und ich habe es bisher nicht bereut, ja.
Okay, spannend. Ja, aber manchmal kommt man ja auch über den Zufall dann irgendwie ans Glück und merkt dann, ja, okay, das ist irgendwie meine Leidenschaft.
Ja.
Okay. Würdest du es weiterempfehlen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, doch. Okay. Welche Eigenschaften sollte man dazu mitbringen? Oder welche Vorkenntnisse, oder ist das eigentlich egal?
Ich glaube, solange man ein bisschen neugierig ist und gerne mit Menschen redet oder die beobachtet, das klingt ein bisschen creepy.
Au, ja.
Oder halt mal bei Sachen mitmacht oder so. Ich weiß nicht, wie oft sitze ich beim Zahnarzt und frage mich, wie läuft das hier eigentlich ab? Ich würde so gerne mal einen Tag hospitieren, einfach nur damit ich weiß, wie die sich auch besprechen und so. Wenn man so Gedanken manchmal hat, dann ist es perfekt, glaube ich.
Okay.
Oder würdest du das anders sagen?
Genau so.
Du dazu, wenn ich mal fragen darf.
Ja, irgendwie ähnlich. Also bei mir gab es, als ich angefangen habe zu studieren, noch keine Medienwissenschaft oder das konnte man damals nur auf so einen Aufbaustudiengang machen, sonst hätte mich das auch interessiert, weil das kennt man ja halt. Das kennt man von der Schule, Medienjournalismus, das ist zugänglich. Aber EKW so, hä, was ist das denn? Also habe ich Germanistik angefangen im Hauptstudium zu studieren und im Nebenfach EKW, weil da dachte ich einfach, oh, das klingt interessant, keine Ahnung, was das ist. Und bei mir war es genauso wie bei Caroline, dass mich das dann so gecatcht hat, dass das zu meinem Hauptfach geworden ist.
Spannend, okay. Ja, ich hatte nämlich bis vor kurzem auch noch gar keine Ahnung, was der Studiengang denn bedeutet oder was man da genau macht, aber es klingt tatsächlich sehr spannend.
Ja, und ich glaube, für viele ist es noch so ein bisschen schleierhaft, aber wenn man dann drin ist und die ersten Seminare gesehen hat und miterlebt hat, dann wird das langsam konkreter, was man so mit dem Alltag alles untersuchen und machen kann.
Spannend. Okay.
Jetzt können wir zurück zu dem Inhalt von dem Buch. Für die Leute, die den Konflikt von Atomkraft nicht so gut kennen, wurde gut zu wissen, warum ist Atomkraft umstritten, also warum es gibt Konflikt um das Thema um Atomkraft.
Ja, also das ist wirklich eins der umstrittensten Themen in der Bundesrepublik Deutschland seit 60 Jahren und es hat wie kein anderes Thema die Menschen auf die Straße gebracht, dagegen zu demonstrieren, dagegen aufzubegehren und ja letztlich auch zum Atomausstieg geführt, dass es so ein umstrittenes Thema ist. Ich glaube, die wichtigsten Schlagworte, die man dazu sagen kann, ist Tschernobyl und Fukushima, wo einfach Katastrophenunfälle passiert sind, wo Atomkraftwerke, ja, also wo es ein GAU gab, also so Unfälle. Und wo also wirklich Radioaktivität ausgetreten ist, die Umwelt verseucht, Menschen krank gemacht hat. Und da ist klar, dass es negative Stimmen dazu gibt. Sowas darf nicht passieren. Das ist einfach super gefährlich für unsere Umwelt und die Menschen. Auf der anderen Seite, wenn die Atomkraft funktioniert, und da hat Caroline mit ihren Leuten, die dort gearbeitet hat, das ganz genau erklärt bekommen, dass da Sicherheit, Disziplin, Ordnung, diese hypermoderne Technik einfach super gewartet im Vordergrund steht. Und wenn das alles läuft, dann ist die Kernspaltung eben eine der effektivsten Weisen, Energie zu erzeugen. Und ja, dazwischen ist der Konflikt. Ist das jetzt halt positiv zu bewerten oder negativ zu bewerten? Auf jeden Fall ist die Gefahr immer da. Und das haben, glaube ich, auch die Mitarbeiter nie geleugnet, dass da immer eine potenzielle Gefahr da ist. Was ich noch sagen wollte, ist, dass so der lokale Konflikt auch sich da im Dorf so abgespielt hat, dass die Leute im Dorf, zumindest oberflächlich, hat sich das so angehört oder so ausgesehen, als ob die eher pro Atomkraft wären und sich auch aufgeregt haben über die Atomkraftgegner, die mehrheitlich auch von außerhalb kommen, aus dem lokalen Umland, aber auch von richtig weit weg. Als wir da waren und Untersuchungen gemacht haben, waren Leute aus Hamburg, die gegen die Atomkraft protestiert haben. Also da gab es so den Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern, aber als wir so tiefer reingegangen sind, und das ist der Vorteil unserer qualitativen Forschungsweise, wir bleiben nicht an dieser Oberfläche, wir gehen tiefer rein, da haben sich nochmal tiefere andere Konflikte gezeigt.
Könntet ihr ein bisschen genauer erzählen, welche Konflikte sieht man vor Ort zum Beispiel?
Also wenn man dann so länger mal mit den Leuten geredet hat und so ein kleines Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, dann kam irgendwann schon durch, dass es jetzt nicht nur die Hardcore-Befürworter da vor Ort gibt. Wie man vielleicht am Anfang war, das schon meine Annahme, dass so alle, die das schlecht finden, da halt auch einfach wegziehen, ne? Und dann niemand mehr übrig bleibt, der das kritisch sieht. Und so einfach war es aber gar nicht. Also ich meine, wenn man 40 Jahre neben so einem Kraftwerk lebt, dann unterhält man halt sich nicht bei jedem Mal, wenn man sich beim Bäcker trifft, mit Leuten, die eine andere Meinung haben, da drüber. Sondern dann ist halt irgendwann klar, du hast deine Meinung, ich habe meine. Und jetzt leben wir halt hier, weil man muss damit ja auch einen Umgang finden mit diesen Meinungsverschiedenheiten. Und es kam aber schon noch zutage, dass viele dafür sich selber auch so einen Zwiespalt hatten. Weil man muss auch sagen, da kannst du vielleicht auch noch mehr dazu sagen, dass es da ein Zwischenlager gibt. Und mit dem Müll muss man auch irgendwie umgehen.
Genau, also seit 2006 ist dort ein Zwischenlager für Atommüll gebaut worden, wo dann eben auch die radioaktiven Restbestände von schon dicht gemachten Kernkraftwerken, zum Beispiel aus Obrichheim, dorthin transportiert wurden. Und auch der Müll, der jetzt beim Rückbau des Kernkraftwerks übrig bleibt, also die Brennstäbe und so weiter, das wird alles dort in dieses Zwischenlager eingelagert. Und die Menschen vor Ort, die sagen aber, das ist für uns gar kein Zwischenlager, das ist für uns schon ein Endlager, weil solange wir hier leben, kommt dieser Müll hier nicht weg. Und das finden die natürlich gar nicht gut, weil sie auch nicht gut finden, dass die Bundesregierung die Frage, wohin denn jetzt eigentlich mit dem Müll, eigentlich nie und bis jetzt nicht beantwortet hat. Man ist ja immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Ort. Gorleben war es nicht. Wohin jetzt damit? Und das ist halt auch die große, das große Problem an der Kernkraft einfach. Da bleibt was übrig, was über Hunderttausende von Jahren strahlt noch.
Und könnt ihr mal für die Laien erklären, was denn dieser Atomkraftmüll ist und warum der denn schädlich ist?
Kannst du sagen, die Brennstäbe, das Uran, ich meine, das ist irgendwie.
Also wenn man da so einen Brennstab hat in diesem Reaktor, dann läuft da ja eine chemische Reaktion, sag ich jetzt mal, durch die, jetzt sehr oberflächlich erklärt, ne, aber durch die dann halt Strom entsteht, weil dadurch wird es heiß und dann ist da Wasser drumherum, dann entsteht da Wasserdampf und das treibt eine Turbine an und dann entsteht Strom. Mhm. Und irgendwann ist diese chemische Reaktion aber halt kurz vor Ende und dann kann man damit nichts mehr machen, aber es ist halt immer noch radioaktiv.
Okay, genau, das heißt, da werden so Sachen wie Cäsium, wie heißen diese ganzen Dinge, die da freigesetzt werden, die halt radioaktiv strahlen. Also das ist eine chemische Reaktion, die einfach ganz viel Energie freisetzt, aber halt auch dabei entsteht einfach Tritium, Cäsium, was weiß ich, wie das alles heißt. Wir sind keine Chemiker, aber Produkte, die dabei entstehen, die halt radioaktiv sind und im Alltag dazu führen, dass wir unseren Körper durchleuchten können und was noch alles damit auch geschieht. Aber weiß ja jeder, wenn man sich röntgen lässt, hat man auch einen Bleischutz um, weil das halt auch gefährlich ist.
Ja, es ist einfach schädlich.
Und für die Leute, die sich gegen diese Atomkraft, welche Alternativen sehen die Leute vor Ort? Zum Beispiel eine Energiewende, ein Energiewandel. Welche Alternative seht ihr zum Beispiel?
Wir oder die Leute vor Ort. Erzähl mal, was deine Interviewpartner dazu sagen.
Jetzt muss ich mal kurz ausholen, vielleicht auch Stichwort Rückbau, weil bei meinen Interviewpartnerinnen, die waren schon auch keine homogene Masse. Ich habe mit einem gesprochen, der im Rückbau gearbeitet hat, der extra diesen Job wollte, weil er Atomkraftgegner ist und quasi Teil davon sein wollte, das zurückzubauen und quasi seinen Beitrag zu leisten zu einem sicheren Rückbau. Das fand ich sehr beeindruckend. Und viele andere hatten quasi genau die gegenteilige Meinung. Und für die ist es auch ein sehr persönlicher Affront immer gewesen, so habe ich es zumindest wahrgenommen, wenn man sagt, das ist nicht sicher oder das sei gefährlich, weil, das ich auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, aber wenn man in diesem Betrieb arbeitet, wo eine ganz hohe, krasse Disziplin herrscht, mit strengen Hierarchien, alle sind top qualifiziert oder halten sich dafür, ich kann das ja nicht einschätzen, ob sie wirklich top qualifiziert sind, und dann sagt man, das ist nicht sicher, dann ist es ja ein Angriff auf deren Arbeit, ne? Ja, ja. Weil deren Arbeit besteht ja daraus, das sicher zu machen. Genau, deswegen war das auch so emotional, denke ich.
Und ja. Die Leute im Großen und Ganzen sind jetzt nicht gegen erneuerbare Energien. Die sagen, ja, natürlich soll man auch mit Sonne, mit Wind, mit Wasser, Kraft, Energie herstellen. Aber sie haben uns halt erklärt, hey, warum baut ihr nicht erstmal die Netze aus, die es dafür braucht, um den Wind, der in Norddeutschland produziert wird, hierher zu bringen? Warum schaltet ihr erst die Atomkraftwerke ab, bevor ihr das andere nicht richtig ausgebaut habt? Das ist das, was die kritisieren. Die kritisieren nicht die Energiewende an sich, sondern wie es jetzt umgeht. Gesetzt wird.
Ja, und während die AtomkraftgegnerInnen ja quasi Angst haben vor Atomkraft, sage ich jetzt mal, hatte einer von meinen Interviewpartnern Angst vor dieser Abschaltung, weil für ihn war das dann sehr nah, dass es dann ein großes Risiko gäbe, jetzt kommt der Blackout und der hat sich dann auch Notstromaggregate besorgt und Wasserkanister und wirklich so ein Bunker, weil er sagt halt, dass es die Kernkraft aktuell noch bräuchte, damit man so eine Grundlast hat an Strom.
Hat sich aber jetzt in dem letzten Jahr gezeigt, es gab keinen Blackout und die Energie, die wir haben, hat ausgereicht. Was halt die große Frage ist, haben wir Atomstrom aus dem Ausland eingekauft, um diese Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Das ist auch was viele kritisieren. Wir schalten hier ab, importieren dann aber weiter Atomstrom aus dem Ausland. Das ist so auch nicht richtig. Oder kaufen Gas aus den Emiraten oder so.
Das macht dann ja auch keinen Sinn. Dann kann man es ja auch gleich selber quasi noch...
Genau, also
so argumentieren die.
Ja, okay,
wobei man halt immer halt bei der beim Atomstrom immer im Hintergrund haben muss, es bleiben Rückstände und es ist ja einfach die Hypothek, die da ist, dass man nicht weiß, wohin damit.
Und was waren so die meisten Argumente von den Gegnern gegen Atomstrom oder gegen Atomkraftwerke in Bezug auf die Umwelt? Was ist deren größte Sorge? Hast du da so ein bisschen was raushören können, was diese Umweltsorgen denn sind?
Ja, also die sind natürlich schon vor diesen Unfällen, also dass die Atomkraft dann doch zu wenig sicher ist, weil das Potenzial halt da ist, wenn da irgendetwas explodiert oder zu heiß wird, die Kühlung nicht funktioniert, dann kann halt doch Radioaktivität austreten und es gibt ja auch schon kleinere Unfälle, von denen die meisten zum Beispiel gar nichts wissen. Irgendwie 1979 in den USA, in Harrisburg, ist einer der ersten so mittelgroßen Unfälle passiert und ich glaube, ja, oder habt ihr davon schon mal gehört oder so? Ne? Weiß man gar nicht. Und die wollen das halt eher so ans Licht bringen, dass es gar nicht vielleicht so selten ist, dass was passiert oder dass es eben einfach ein großes Gefahrenpotenzial gibt, Sicherheitsrisiken. Und der Müll ist da schon natürlich auch einfach ein Riesenfaktor, dass einfach nicht klar ist, wohin mit dem Müll. Und selbst wenn klar ist, wohin mit dem Müll, dann ist er trotzdem noch da. Also das sicherste Bergwerk oder sonst was kann erodieren. Und ja, also was können wir tun, um uns davor zu schützen? Und ist das vielleicht auch ein mögliches Angriffsziel vor dem Hintergrund des Krieges? Also wir haben ja angefangen zu forschen, da hat gerade der Ukraine-Krieg begonnen. Und da war schon auch dann die Angst da, sind wir dann neben so einem Zwischenlager auch ein Angriffsziel?
Ja, klar. Ja, das wäre natürlich Katastrophe, wenn sowas passieren würde.
Genau, wobei dann natürlich die anderen wieder sagen, nein, diese Castoren, die sind so sicher, selbst wenn da irgendwie eine Bombe drauf fällt, dann sind die immer noch, also die halten immer noch und so. Also nicht nur der Castor an sich, sondern die sind ja dann auch nochmal in einem riesen Betonding drin verbaut und so. Also in so einen Berg auch reingebaut, da in Neckarwestheim. Aber das ist halt immer wieder je nachdem, mit wem man spricht. Und wir haben uns übrigens in diesen Punkten nicht positioniert als Kulturwissenschaftler. Wir haben gesagt, wir hören beiden Seiten zu und versuchen auch unsere eigene Meinung und Vorurteile oder Urteile erstmal ein Stück zurückzustellen. Wir waren schon immer eher atomkraftkritisch auf jeden Fall, aber um mit Menschen, wie Carolins gemacht hat, forschen zu können, musst du dich ein Stück weit öffnen und musst zumindest versuchen, die Perspektive der anderen auch mal zu hören und zu verstehen.
Mich würde jetzt mal interessieren, hattet ihr am Anfang, ihr müsst gar nicht sagen, welche Meinung ihr hattet, aber hattet ihr am Anfang eine bestimmte Meinung, die dann sich im Laufe der Interviews auch vielleicht wirklich mal geändert hat? Habt ihr da einen Wandel eurer eigenen Meinung gespürt?
Ja.
Hast du?
Ja.
Ja. Okay, hättest du das gerechnet damit, dass es sich so ändert?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber allein mal so die ganze Technik dahinter, so zumindest oberflächlich zu verstehen, hat schon auch was mit mir gemacht. Doch, ich hatte davor, glaube ich, schon sehr so ein Schwarz-Weiß-Denken. Und dann aber mal den Leuten zuzuhören, die da felsenfest davon überzeugt sind, hat mich schon bewegt, ja.
Genau. Also man hat mehr verstanden. Ich würde jetzt heute immer noch nicht sagen, hey, schaltet die Dinger wieder an. Aber ich kann anders drüber nachdenken jetzt.
Okay, sehr, sehr spannend. Ja, mich würde noch interessieren, diese Menschen, die dort in diesen Gebäuden arbeiten und an der Technik sitzen, habt ihr mal gefragt, was die für eine Ausbildung gemacht haben oder was sie studiert haben? Wie nennt man denn deren Beruf denn tatsächlich? Weißt du das?
Also die in der Hierarchie ganz weit oben sind, die auf der sogenannten Schicht arbeiten. Das ist so ein 12-köpfiges Team, glaube ich, die immer zusammen auch Dienst haben. Die machen ja Schichtdienst, da muss ja rund um die Uhr jemand da sein. Ja. Ne? Da gibt es einen Schichtleiter, das ist so der oberste. Und dann gibt es noch einen stellvertretenden Schichtleiter, dann gibt es noch einen Kraftwerkfahrer, bla bla bla. So. Und die sind alle Ingenieure. Also die haben die meisten von denen Physik studiert. Und es funktioniert auch so, dass du quasi das abgeschlossene Studium brauchst und dann im Kraftwerk selber nochmal eine mehrjährige Ausbildung machst.
Boah, das ist ein langer Weg.
Und dann müssen sie auch, ich glaube, alle 2 Jahre nochmal nach Essen war das. Da ist so ein Simulator. Da mussten sie da nochmal ins Training. Und wer da nicht gut genug abschneidet, der wird auch gekickt.
Wow. Okay, also das sind hohe Ansprüche, wie man da merkt, das ist nicht, da kommt man nicht irgendwie rein. Das ist quasi top sicher und man muss sehr gut sein.
Okay. So sagen die, ja.
So sagen die, ja gut, dann vertrauen wir denen jetzt mal. Okay, sehr, sehr spannend. Ja, zu Ende, weil wir ja jetzt tatsächlich in den letzten Minuten gelandet sind, wollten wir euch nochmal fragen, wo kann man denn euer spannendes Buch kaufen?
Das kann man in unserem Institutsverlag kaufen, dem EKW-Verlag, also EKW wie empirische Kulturwissenschaft, also einfach www.ekw-verlag.de und da findet man dann unter den Sonderbänden das Buch und es kostet 20 €. Und vielleicht auch noch interessant zu wissen, wenn hier HörerInnen sind, die vielleicht überlegen, sich EKW zu studieren, man kann nämlich auch selber in dem Verlag mitarbeiten, also auch studentische MitarbeiterInnen sind da im Satz und im Layout und im Lektorat, die helfen dabei, so ein Buch zu produzieren. Und ich glaube, zu unserem zweiten Produkt müssen wir auch unbedingt noch was sagen.
Ja, wer einen kleinen Vorgeschmack möchte auf das Buch, wir haben immer gesagt, so einen kleinen Appetizer. Wir haben eine Online-Ausstellung gemacht, also so einen Google Arts and Culture heißt es, wo man quasi so einen Einblick kriegt in alle kleinen Unterthemen, kann man sich einmal durchscrollen. Man findet das, wenn man Google Arts and Culture in Nachbarschaft zu einem Kernkraftwerk.
Ja, Kernkraftwerk
eingibt.
Oder
genau.
Nachbarkernkraft, ich glaube, so heißt es ganz einfach.
Ja. Und auf der Webseite von unserem Institut ist es auch verlinkt. Genau.
Okay, ja, sehr gut. Dann wissen wir Bescheid, wo wir das Buch kaufen können. Sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank, dass ihr auch heute da wart.
Ja, danke euch.
Vielen, vielen Dank für das schöne Interview.
Ja, danke. Und dann würden wir uns heute auch schon verabschieden.
Genau.
Genau, und spielen noch einen letzten Song, der heißt Wär's okay von Paula Carolina. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Ciao.